Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für Familienunternehmen. Die heutige Folge ist für mich was ganz Besonderes, denn sie entsteht live auf unserer großen Konferenz der Maschinenraum Momentum, der ersten Konferenz von Familienunternehmen für Familienunternehmen. Wir sind also heute nicht im Studio, sondern stehen hier auf der Bühne vor echtem Live-Publikum, das unserem Gespräch zuhört. Ich freue mich deswegen riesig, dass Carola Biesterfeld heute mit dabei ist. Durch die Mitgliedschaft ihres Unternehmens im Maschinenraum kennen wir beide uns schon ganz gut. Ich weiß, was für eine spannende Persönlichkeit Carola ist und welche spannenden Themen und Geschichten hinter Biesterfeld stecken. Wenn euch unser Podcast gefällt, folgt uns, um keine Folge mehr zu verpassen, und gebt uns gerne 5 Sterne. Das hilft uns auch sehr. Und jetzt Bühne frei für unser Gespräch mit Carola Biesterfeld. Bevor wir starten, wie immer, das Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah? Weißes Gold, so wird im Mittelalter Salz genannt, denn auf dem Handel mit Salz gründet der Wohlstand ganzer Fürstentümer und Städte. Auch Hamburg wird unter anderem durch den Salzhandel reich. 1906, da sind die goldenen Salzzeiten eigentlich schon wieder vorbei, gründet der Kaufmann Wilhelm Ernst Hinrich Biesterfeld in der Hansestadt einen Salzhandel. Das Geschäft floriert, das Unternehmen wächst. In den 30er Jahren kommt der Handel mit Chemikalien und Düngemitteln hinzu. In den 70ern geht die internationale Expansion voran und immer weitere Geschäftsbereiche kommen dazu. 2004 wird das Unternehmen eine Aktiengesellschaft. Heute ist aus dem Hamburger Salzhandel längst ein Konzern geworden, der weltweit im Geschäft mit Kunststoffen, Kautschuken und Spezialchemikalien ist. Mehr als 1.100 Menschen beschäftigt und zuletzt rund 1,3 Milliarden Euro im Jahr umgesetzt hat. Das Unternehmen ist komplett im Besitz der Familie Biesterfeld. Mit Gründung der Aktiengesellschaft hat sich die Familie aus der Geschäftsführung zurückgezogen. Die Geschicke der Gruppe lenkt sie seitdem aus dem Aufsichtsrat mit. Dessen stellvertretende Vorsitzende ist Carola Biesterfeld. Sie gehört zur 4. Generation der Unternehmerfamilie. Über die Rolle der Familie im Unternehmen und über die Pläne für die Zukunft. Darüber sprechen wir mit Carola Biesterfeld jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Liebe Carola, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank. Hallo Katja, hallo lieber Tobias. Ich freue mich, hier zu sein.
Hallo.
Und wir begrüßen heute nicht nur dich, sondern auch unser Publikum, denn wir befinden uns hier live auf der Maschinenraum Momentum, der ersten Konferenz von Familienunternehmen für Familienunternehmen. Und deswegen auch herzlich willkommen an euch, liebes Publikum. Und aus diesem Grund, Carola, du hast gerade schon versucht, das herauszukitzeln, wen du denn an der Espresso-Bar treffen darfst. Triffst du heute leider keine Person an der Espresso-Bar, weil die gibt es ja hier nicht. Wir haben hier das Liter-Kaffee-Bike und da gibt es Filterkaffee. Deswegen habe ich eine andere Frage für dich. Und zwar, hier auf der Maschinenraum Momentum sind über 400 Teilnehmer, Unternehmer, Unternehmerinnen, Geschäftsführer, Personen aus den Mitgliedsunternehmen. Hast du heute schon ein spannendes Gespräch geführt, irgendwas aufgeschnappt, was bei dir besonders nachhalt?
Ich habe mehrere Gespräche geführt, die sehr nachgehalt haben. Ich hatte ein besonderes Aha-Erlebnis mit Thomas Bischoff von Phoenix. Und mit dem bin ich jetzt vernetzt. Und wir haben uns über KI ausgetauscht, über Innovation. Und ich bin erleuchtet gewesen.
Wenn du dich hier auf der Konferenz vorstellst, wie stellst du dich vor?
Ich hoffe, dass ich mich authentisch vorstelle. Hallo, ich bin Carola. Ich bin Mutter von 3 Kindern. Ich bin Vertreterin der Familie in der 4. Generation der Familie, der Firma Biesterfeld. Und ich bin ein Mensch.
Wir haben eben schon gefragt, was war ein Gespräch, was dir irgendwie, was ein Aha-Moment war, was dir besonders in Erinnerung bleiben wird. Vielleicht auch nochmal, also ihr tauscht euch hier ja viel aus. Was sind denn so die Themen, die Familienunternehmerinnen, Familienunternehmer, die den Mittelstand bewegen zurzeit? Also KI hast du schon angesprochen, ja. Es gibt ja sicherlich mehr.
Es gibt deutlich mehr. Ich saß gestern sehr, sehr schön neben Thomas Fischer
von Mann und Hummel.
Mann und Hummel. Und wir hatten uns über den Generationenwechsel und auch Transformation im Unternehmen unterhalten. über die Startup-Ideen seines Sohnes, über Next Gen, über Innovationsgeist im Unternehmen, über das Loslassen haben wir uns viel unterhalten.
Vielleicht gibst du uns auch erst noch mal einen Einblick. Wir hatten ja gerade schon das, was bisher geschah. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem noch mal ein bisschen erzählen, was macht ihr als Unternehmen eigentlich? Wo begegnen wir vielleicht Produkten oder Stoffen von euch im Alltag? Und wie funktioniert das Geschäftsmodell?
Sehr, sehr gerne. Ihr begegnet uns überall. Ihr atmet uns jeden Tag ein, ihr fasst uns jeden Tag an. Wir sind omnipräsent im Endeffekt. Wir sind tätig in 7 Segmenten, sowohl im Polymerbereich als auch im synthetischen Rubber, als auch in Spezialchemikalien. Wir sind in Kosmetika, in Shampoos, in Klebstoffen, in Bauchchemikalien, in Anstrichen, in Lackefarben, in der Healthcare, in Schläuchen, Silikon, Verschalung. Für Medikamente, wir sind in APIs im Pharmabereich. Es ist wirklich ein Supermarkt der Chemikalien. Und daher sind wir tatsächlich in fast jedem Produkt, könnte Biesterfeld stecken.
Die Chemiedistribution, auch wenn die Produkte überall drinstehen, ist jetzt vielleicht eine Branche, die nicht jeder so im Detail kennt. Wie funktioniert das Geschäftsmodell?
Es ist eines der hochkomplexesten Geschäftsmodelle, glaube ich, würde ich sagen. Und ich versuche es irgendwie in der Nutshell zu erklären.
Bitte.
Wir kaufen bei einem Produzenten, ich mache es jetzt ganz kurz, bei einem Produzenten Rohstoffe ein, irgendwo in der Welt, mit dem wir lange Kontrakte haben, mit dem wir vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen. Die 80%, die dieser Produzent direkt an Key-Accounts liefert, gehen in Schiffen, Containern, Tankwaren direkt an die produzierende Industrie. Die 20%, die er aber nicht verkauft, die wird sehr fragmentiert an Kleinkunden verteilt. Das tun wir. Wir tun dies mit sehr hohem technischem Know-how, haben hohen Servicekenntnis von den Produkten, oft mehr als die Produzenten, weil wir 26.000 Kunden in der Welt bedienen. Dies tun wir aber in 50 Standorten in der Welt. Und mit unglaublicher technischer Expertise, Anwendungstechnikern, die Produzenten oft so nicht haben.
Und das heißt, ihr übernehmt vor allem die Logistik, also ihr transportiert vom Produzenten zu den Kunden, oder gibt es einen Zwischenschritt, in dem ihr selbst nochmal irgendwie ins Spiel kommt, etwas bearbeitet oder?
Das höchste der Gefühle, was bei uns passiert, ist, dass wir nochmal neu verpacken in kleinere Einheiten. Aber im Grundsatz transportieren wir direkt vom Kunden, also vom Produzenten, in unsere Logistikläger. Und dort, von dort aus wird es verteilt, aber immer mit unserem Beratungsansatz. Das darf man nicht unterschätzen. Die Kunden, die uns kaufen, die unsere fragmentierte Kundenschaft bedeutet, braucht technisches Know-how, um Innovationen umzusetzen. Wir stehen teilweise stundenlang mit denen an Maschinen und versuchen, Formulierungen zu finden, die ihre Produktionskapazitäten oder ihren Energiebedarf runterbringen, neue Produktlinien zu entwickeln. Wir entwickeln mit Kunden zusammen. Wir haben Labore unterschiedlich in der Welt, und wir formulieren teilweise Kosmetika, Sonnenschutzprodukte, Entschäumer für Beton mit unseren Kunden gemeinsam und liefern denen dann die gesamte Rezeptur.
Okay.
Du bist jetzt seit 2011 als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, begleitest du das Unternehmen nochmal mit einer anderen, neuen Perspektive. Als Familienmitglied, Gesellschafterin begleitet man Unternehmen immer. Aber wenn du jetzt so zurückschaust, die letzten Jahrzehnte, wie hat sich das Geschäft und auch die Branche entwickelt? Gab es da große Wendepunkte, Innovationen, Veränderungen, oder ist es immer noch so, wie das früher auch war?
Also ihr habt gesehen, wir kommen vom Salz. Ja. Wir kamen von einem Produkt. Wir haben jetzt circa 16.000 Produkte im Sortiment. Ich glaube, das spricht für sich, für Transformation, Veränderung und zwar permanente Veränderung. Logischerweise sind wir gegründet 1906, sind wir durch 2 Weltkriege alleine gegangen. Wir sind durch Ölkrisen gegangen. Wir hatten Disruption. Tatsächlich auch natürlich geht ein Unternehmen, das ist ja das Schöne am Unternehmertum, dass man auch Volatilität in den Geschäften hat. Wir sind durch starke Krisen auch gegangen, mussten uns transformieren aufgrund von auch internen Krisen, die uns aber in die Situation gebracht haben, neu denken zu müssen. Und das haben wir genutzt.
Was waren das für interne Krisen?
Das waren teilweise wirklich, wir hatten Wachstumsschmerzen sozusagen, und haben uns von einem ganz großen Bereich getrennt. Zunächst in einer Joint-Venture-Struktur mit einem unserer großen Wettbewerber und haben uns von dem gesamten lagerhaltenden Geschäft getrennt. Was uns unglaublich schwer gefallen ist damals, was uns aber in die Lage versetzt hat, dass wir jetzt Asset Light sind und wir haben damit auch die Hälfte unserer Mitarbeitenden tatsächlich in dem Joint Venture gelassen. Dadurch waren wir aber leichter, agiler und konnten uns auf die Spezialisierung und Spezialitäten konzentrieren. Und das haben wir gemacht und sind aus dieser damaligen Notsituation in eine unfassbare Agilität gekommen und eben dort, wo wir jetzt sind, sind wir da durchgekommen.
Und wie krisenhaft erlebst du die Situation im Moment? Ich meine jetzt gar nicht intern, sondern eher extern. Also ihr beliefert ja zum Beispiel auch die Automobilindustrie, der, wie wir es alle wissen, der es nicht gut geht. Also wie erlebt ihr das als Unternehmen?
Ja, das ist hochdisruptiv. Ich denke nicht, dass wir jede Krise, in der wir sind, und die ist auch multipräsent oder omnipräsent. Wir haben politische Krisen, wir haben industriepolitisch wirklich einiges nachzuholen, strukturpolitisch. Wir haben eine Energiekrise, die uns extrem trifft in der chemischen Industrie. Da hängt die Automobilindustrie natürlich dran. Ich möchte aber nicht immer von Krisen sprechen. Wir sehen das als Veränderung, auf die wir agil reagieren müssen. Wir verschieben Segmente, die Kunden verschieben ihre Produktionsstandorte. Wir werden dadurch mit verschoben. Und wir müssen darauf reagieren. Und wenn wir das nicht tun, sind wir zum Scheitern verurteilt. Mhm.
Was heißt das konkret? Also beobachtest du Verschiebungen aus Deutschland heraus?
Ja, eindeutig. Okay. Eindeutig. Also viele globale Kunden, die ihre Produktionsstandorte, was weiß ich, nach Vietnam verschieben, und die wollen uns dabei behalten. Und da sind wir dabei. Also wir haben vor 14 Jahren ungefähr eine relativ große Geoexpansionsstrategie angefangen, die diese Strategie verfolgt, dass wir auch mit den Kunden, allerdings auch mit den Lieferanten wachsen können und wir als vertrauensvoller globaler Partner agieren können.
Mhm. Treibt ihr eher die Märkte oder entwickelt ihr euch mit den Bedarfen der Kunden oder vielleicht sogar der Lieferanten?
Tatsächlich ist es so, dass wir relativ getrieben werden. Mhm. Es gab viele Situationen, wo uns Lieferanten ansprachen und sagten, wir haben hier einen großen Kunden, könnt ihr den nicht übernehmen? Wir würden so gern mit euch zusammenarbeiten. Die haben Generationenkonflikt oder die haben keinen Nachfolger. Mhm. Und dann sind wir ins Spiel gekommen und haben solche Unternehmen übernommen.
Was sind so die unternehmerischen Stellschrauben? Geht es jetzt darum, in noch mehr Ländern präsent zu sein, die schon sehr große Produktpalette zu erweitern oder zu verkleinern oder die Wertschöpfung zu erhöhen? Womit beschäftigt man sich?
Wir beschäftigen uns tatsächlich sehr viel mit Portfoliostrategie. Wir screenen permanent unser Portfolio in 7 Segmenten. Wo werden wir am meisten gebraucht und darauf fokussieren wir uns? Durch die Geo-Expansionsstrategie haben wir relativ viele Hausaufgaben noch zu tun, noch erledigen. Wir haben vor 4 Jahren einen sehr, sehr großen Zukauf in Singapur gemacht. Mit diesem Zukauf sind wir in 6 Ländern dort vertreten. Da gibt es noch einiges zu tun. Da gibt es das große Portfolio auszurollen und da sind wir dran. Da fokussieren wir uns relativ stark drauf. Sicherlich, wir haben vor 2 Jahren gerade einen großen Laden auch in Südafrika gekauft, sind in Südamerika auf dem Kontinent tätig und haben vor 1,5 Jahren ein Joint Venture in Mumbai gegründet. Also wir versuchen dort zu sein, damit wir am Puls der Zeit bleiben.
Du bist ja nicht operativ tätig im Unternehmen, sondern, habe ich schon gesagt, im Blick aus dem Aufsichtsrat oder auch als Gesellschafterin. Was ist der Unterschied im Vergleich zum Operativen?
Wir haben eine sehr, sehr strikte Family Governance. Mit 2004, mit der Umwandlung in die AG-Struktur. Tatsächlich sind wir seit diesem Jahr schon eine SE. Auch da war wieder ein Wandel. Wir versuchen, ganz klare Trennung zwischen Macht, Geld und Liebe herzustellen, um die Emotionen, die immer in einer Familie sind, aus der professionellen Führung rauszunehmen. Das ist der ganz große Unterschied, den ich würde ich sagen, den haben wir selber kreiert und wir arbeiten damit sehr, sehr gut.
Wie hast du das denn, lass uns gerne mal weit zurückgehen oder einen Schritt zurück, wie hast du das denn in deiner Kindheit erlebt in dieser Unternehmerfamilie? Also wie war die Familie da mit dem Unternehmen verbunden? Welche Rolle spielte das Unternehmen?
Tatsächlich war das Unternehmen damals, als ich jung war, das ist ja sehr, sehr, sehr lange her.
Das war es nicht gemeint.
war es natürlich auch wirklich deutlich kleiner und deutlich persönlicher und nicht so international. Das heißt, wir Kinder, wir sind zu jedem Jubiläum, jeder Weihnachtsfeier, jedem Geburtstag teilweise von, jedenfalls von der Führungsebene gegangen. Und das war, wir haben das einfach inhaliert. Wir sind zu Betriebsfeiern gegangen. Früher hatten wir auch tatsächlich Produktionsstandorte. Wir hatten früher eine Alufolien- und Servietten- und Geschenkpapierfabrik in Alsfeld. Da standen wir dann plötzlich an der Maschine und konnten sehen, wie Alufolie gerollt wurde. Davon haben wir uns getrennt, aber ich bin damit aufgewachsen. Das ist in meiner DNA.
Und das war damals euer Vater, der die Geschäftsführung innehatte, oder?
Genau, ja. Genau. Allerdings mit externen Geschäftsführern schon dabei. Mhm. Also mein Großvater ist leider sehr früh verstorben, 1970 im Alter von 60 Jahren, und hat meinem Vater eine sehr funktionierende, gute, vertrauenswürdige Geschäftsführung hinterlassen, weil mein Vater war 27 in der Zeit, sehr, sehr jung, und ist dort in die operative Geschäftsführung eingetreten, allerdings wirklich mit dem Schulterschluss der damaligen operativen Geschäftsführung. Mhm. Und die waren extern. Es waren aber alles wie Familienfreunde.
Und als damals die Entscheidung fiel, 2004 sich aus der Geschäftsführung zurückzuziehen, was war der Hintergrund? Und ist das eigentlich auch ein schmerzhafter Schritt für so eine Unternehmerfamilie?
Ich glaube, da kann ich nicht für mich sprechen, aber ich empfinde das schon als sehr großen Schritt von einem persönlich haftenden Gesellschafter. Ist es eine total 180-Grad-Wendung in der Führung, in der Kontrolle, in der Emotionalität auch, die Führung abzugeben. Aber die wurde sehr bewusst getroffen, die Entscheidung. Und es war auch eine gewisse Forderung, weil wir einfach zu groß geworden sind, dass der Vater sozusagen und dass unser Vater gesagt hat, ich nehme auch meine Emotionalität aus dieser Position heraus. Mhm.
Zurück zu der Aufsichtsratsrolle und der Art und Weise, wie ihr mit dem eingesetzten Management interagiert. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, wie ihr euch organisiert, wie ihr interagiert, welche Impulse ihr auch reingibt vom Aufsichtsrat, von der Gesellschaft der Familie?
Ja, man muss ja sehr differenziert darauf gucken. Wir haben ja mehrere Organe in einer AG oder in einer SE. Wir haben sowohl den Aufsichtsrat, der bei uns 6 Köpfe zählt. 2 davon sind per Governance oder Satzung aus der Familie oder familiennahen Personen zu besetzen. Dies ist im Moment mein Vater und ich. Mhm. Und die 4 anderen Externen sind rekrutiert im Endeffekt derzeit tatsächlich von mir. Der Vorstand wird durch einen Personalausschuss rekrutiert. Ich bin Vorsitzende des Personalausschusses. Das heißt, ich habe dort relativ starken Einfluss, die Familieninteressen sehr stark zu wahren. Mhm. Das geht immer in Absprache mit meinem Vater, beziehungsweise soweit auch, dass ich auch meine Schwestern mit einbeziehe. Mhm. Wir haben vor 2 Jahren unseren neuen CEO besetzt. Es ist allerdings auch schon mal dazu gekommen, dass ich eine Fehlbesetzung gemacht habe und die ich relativ schnell, also innerhalb von 4 Monaten, revidieren musste. Mhm. Das passiert auch.
Und das ist ein Fulltime-Job für dich?
Gedanklich ja.
Gedanklich schon,
ja.
Oder?
Ja, absolut. Bringt aber viel Spaß.
Wie organisierst du dich rund um diese Rolle?
Ich habe ja nicht nur den Job. Ich habe ja einige Hüte auf. Tatsächlich ist es aber so, wenn wir uns jetzt nur darauf fokussieren, auf die Stellvertreterrolle, versuche ich immer in sehr, sehr engmaschiger Abstimmung mit dem Vorstand, mich zurückzuhalten. Also wir kommunizieren sehr, sehr offen, sehr transparent, viel über WhatsApp, viel über schnelle Entscheidungswege und schnelle Kommunikationswege. Ich bin in totaler Offenheit in beide Richtungen. Ich fordere auch von den Vorständen auf, dass wenn ich denen zu nahe rücke, dass sie mir das sagen. Weil genau diese Emotionalität, die ich ja auch in mir habe, soll ja genau aus unserer Satzung und aus unserer Family Governance rausgehalten werden.
Ist das eine Gefahr, dass du manchmal dann zu nah dran?
Ja, deutlich. Auf jeden Fall.
Würdest du dir manchmal wünschen, auch operativ tätig zu sein?
Ja, schon. Aber ich habe die besten Leute dadurch, dass ich eben nicht operativ drin bin. Ich bin auch der hundertprozentigen Ansicht, wenn einer aus unserer Familie im Vorstand wäre, würde ich nicht die besten Menschen dieser Branche als Führungspersönlichkeiten bei uns einstellen können. Mhm. Weil dort immer die Gefahr lauert, wann übernimmt der denn meinen Stuhl? Und das sehe ich schon als Gefahr, die Professionalität aus den Händen zu geben.
Und woran erkennst du die besten Menschen oder wie entscheidest du das? Wie entscheidet ihr das? Geht es da auch um die richtige Chemie, um das Zwischenmenschliche? Oder sind das sehr faktenbasierte Entscheidungen, zu sagen, das ist die kompetenteste Person für diesen Job?
Wir rekrutieren immer mit einem Headhunter und entscheiden gemeinschaftlich im Personalausschuss über die Longlist sozusagen und wer dann in die Shortlist kommt. Das sind meistens 5 bis 6 Personen bei solchen Prozessen. Ich bin sehr emotional, ich bin sehr bauchgesteuert. Das macht mich auch aus. Und ich entscheide, also wer auf die Shortlist kommt, ist faktisch schon mal enabled sozusagen über den CV und seine Erfahrung und die Kenntnisse, die diese Person hat, die professionellen Fakten abzubilden. Sobald ich aber jemand die Hand drücke und die Energie von diesem Menschen spüre, weiß ich, ob das passen könnte oder nicht. Mhm. Ich entscheide das nicht aus dem Bauch. Es ist schon eine Gremienentscheidung.
Ist es einstimmig oder mehrheitlich?
Einstimmig, ja.
Und diese Emotionalität, kommt die daher, dass, wie du sagst, du ein sehr emotionaler Mensch bist? Oder was hat es vielleicht auch damit zu tun, dass es halt dieses Unternehmen ist, das mehrere Generationen alt ist, dessen Namen du ja auch trägst? Ja.
Also ich glaube, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich bin Doppelfisch. Und ich spüre die unglaubliche Verantwortung und dieses Privileg, dass das Unternehmen in gute 5. Generation Hände zu geben. Es nach Haniel enkelfähig zu machen.
Ja.
Und das ist für mich die größte Aufgabe, auch für unsere Mitarbeitenden, eine vertrauenswürdige Lenkerin, wenn man das so sagt, des Unternehmens zu sein, auf die sie sich verlassen können. Also what you see is what you get. Mhm. Wenn man mir gegenüber tritt, bin ich authentisch und offen. Und die Rekrutierung von externen Management ist sehr, sehr schwer. Mein Großvater hatte immer eine Sache, die ich jetzt auch seit Kürzerem mache, dass er die Ehefrauen immer oder die Partner zu einem Essen, bevor die eingestellt wurden, eingeladen hat, um einfach eine Chemie zwischen Couples oder Partnerschaften zu sehen. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes.
Die Partner des Kandidaten.
Des zukünftigen Kandidaten.
Mit Partnerin.
Genau. Und das ist eine sehr
privat
schöne,
wirklich, also im
Privaten. Wir sind sowieso, wir sind sowieso relativ privat miteinander alle. Also ich würde nicht sagen, dass wir miteinander reisen, aber wir hegen einen sehr familiären Austausch und sehr offen. Auch in der Kritik, auch in Themenbereichen, wo wir sehr unterschiedliche Meinungen haben, gibt es einen sehr, sehr offenen Austausch und der wird hoffentlich von beiden Seiten sehr gehört.
Und dann wird der eine eingeladen, oder die eine, kurz vor der Unterschrift oder mehrere? Und dann guckt man mal.
Nein,
das ist keine Netflix-Serie.
Nein, es geht auch wirklich nur um den letzten Kandidaten.
Das wird doch spannend.
Es geht nur um den letzten Kandidaten.
Okay, ja. Und das ist beruhigend irgendwie.
Du hast gesagt, dass dich antreibt, das Unternehmen enkelfähig zu machen, zukunftsfähig zu machen. Man sagt, alle 10 Jahre muss ein Unternehmen auch bolde Schritte machen, also mutige Veränderungen machen. Solche Anstoße für große Veränderungen, man erwartet, dass sie vom Management kommen, aber kommen die auch manchmal von euch sozusagen? Und ihr sagt so, schaut mal, wir sollten das jetzt wirklich machen und das für das Management dann relativ neu und sie beschäftigen sich dann zum ersten Mal damit?
Tatsächlich ist es so, dass ich die Besten aus der Branche versuche, in unser Unternehmen zu bekommen. Was mir tatsächlich glücklicherweise oft gelingt, was ein großes Kompliment für unser Unternehmen ist. Und dadurch vertraue ich auf die Transformationsgedanken und die Change-Prozesse, die diese Menschen an uns herantragen, die wir gemeinschaftlich mit dem Aufsichtsrat entscheiden. Aber die Impulse kommen vornehmlich aus der operativen Ebene.
Gab es mal ein Beispiel, wo ihr einen Impuls gegeben habt?
Ja, sicherlich bei der Trennung, dass wir Asset-Light werden, dass wir uns aus dem Commodity-Geschäft trennen. Das ist eine rein familiäre Entscheidung gewesen.
Um nochmal auf die Generationen zu sprechen zu kommen, aber ist das etwas, was für die Zukunft jetzt auch festgeschrieben ist? Werdet ihr als Familie in der Rolle der Gesellschafter bleiben? Oder ist es schon vorstellbar, dass jemand auch nochmal wieder operativ ins Unternehmen geht?
Tatsächlich ist das total ausgeschlossen.
Echt?
Das sehen wir als absolute Vorgabe, um auch diesen großen Rucksack, den es auch bedeutet, Es ist nicht nur Privileg, es ist auch wirklich eine große Verantwortung, die nicht immer leicht ist. Wir müssen uns vorstellen, 3 Generationen waren wir nur ein Stamm, was ein großer Luxus für ein Familienunternehmen ist. Jetzt plötzlich kommt es in der jetzigen 4. Generation dazu, dass wir 3 Gesellschafterinnen sind. In der 5. Generation sind es schon 7. Um Konflikte aus der operativen Ebene rauszuhalten, und ich sehe totale Systemik immer in Konflikten in der Familie, die sich auf das Unternehmen spiegeln, wir sollten das auseinanderhalten. Ja. Und das ist für uns eine totale Maßgabe.
Es gibt eine Frage aus dem Publikum, die daran eigentlich sehr gut anschließt, und zwar: Wie schaffen Sie es, wie schaffst du es, die Bindung der Familie an das Unternehmen für die nächsten Generationen zu ermöglichen? Das ist ja eigentlich eine spannende Frage in dem Kontext, wenn es immer mehr Gesellschafter werden.
Ja, tatsächlich sind es ja aus 2 Familien nur 7 Nichten, Neffen, Kinder von mir sozusagen. Wir haben das große Glück, es war wirklich nicht abgestimmt, aber dass wir diese Kinder in dem gleichen Jahr bekommen haben. Also die 6 auf jeden Fall.
Tatsächlich nicht abgestimmt.
6 der Kinder sind in den gleichen Jahren 7. geboren. 6 von 7. Die kleine Katharina von meiner Schwester ist ein bisschen Nachzügler. Aber wir sind sehr eng im Austausch. Wir sind uns sehr nah, emotional. Jedes Kind soll über Praktika, eventuell, wenn es gewollt ist, auch längere Trainees im Unternehmen machen, um das Unternehmen kennenzulernen, um die Nähe zu schaffen, um diesen gewissen Klebstoff weiterhin zur Firma zu haben. Das ist im Prinzip unsere Machart. Und wir haben regelmäßig Gesellschaftertage, die wir mit dem Vorstand machen, mit der Next Gen, um über Strategie und über das Fortführen des Unternehmens zu sprechen.
Was glaubst du, wird anders sein bei der nächsten Generation, als wie du es erlebt hast?
Ich hoffe, es wird deutlich anders sein, weil wir müssen uns verändern, permanent. Es werden neue Ideen kommen, es werden wahrscheinlich deutlich stärker Nachhaltigkeitsthemen kommen. Es werden Circularity, Portfolio-Ideen, es werden vielleicht auch Länder ausgeschlossen aufgrund von unterschiedlichen Werten und Kulturen. Das kann ich jetzt noch gar nicht so sagen, weil da sind wir noch nicht. Aber da wird es deutliche Veränderungen geben, eindeutig.
Wenn du der nächsten Generation so einen Tipp gibst im Sparring, was wäre der?
Geht raus in die Welt und lernt die unterschiedlichen Kulturen und Länder kennen, um die Welt zu verstehen. Das ist ganz wichtig. Wir agieren nicht aus Deutschland heraus. Wir sind ein globales Unternehmen.
Du hast gesagt am Anfang, wie du dich vorstellst, dass du ein Mensch bist.
Ja.
Du bist ja ein individueller Mensch und du hast auch eigene Werte, auch Gefühle und sowas. Wie sehr prägen die auch das Familienunternehmen?
Ich hoffe sehr. Ich hoffe, dass diese Buzzwords, Vertrauen, Transparenz, Kommunikation, Innovationsgeist, dass das nicht nur Buzzwords sind, sondern tatsächlich unsere Mitarbeiter merken, dass die DNA der Biesterfeld SE durchlässig ist und dass es auch gelebt wird, dass es gelebte Realitäten gibt. Und wenn Politik oder Manipulation betrieben wird, dass das auch sanktioniert wird bei uns. Und das kann man nicht immer ausschließen. Wir sind alles Menschen und wir agieren als Menschen und jeder ist anders. Und ich wünsche mir einfach, das Wichtigste ist für mich den Respekt vor dem Gegenüber und vor der Leistung des Gegenüber, welche Funktion auch immer dieser Gegenüber innehat. Das ist für mich ein ganz wichtiger Wert.
Wie sichtbar bist du der Organisation als Ganzes, also den Mitarbeitenden?
Das kann ich vielleicht in die erste Reihe geben. Wie sichtbar bin ich? Ich bin, glaube ich, sichtbar genug. Ich gehe auf sämtliche Feste, die wir feiern. Ich gehe auf Messen. Ich bin bei unseren Lieferanten sehr sichtbar. Teilweise bei Kunden in der Mitarbeiterschaft bin ich auch sogar im globalen Kontext sichtbar. Ich würde manche Geschäftsführer wirklich zu meiner Familie zählen. Die sind teilweise seit über 30 Jahren bei uns. Und das ist ein freundschaftlich-familiäres Verhältnis mit hohem Vertrauen.
Das heißt, du würdest euch voll und ganz als Familienunternehmen
Voll und ganz, ja.
Ist das auch eine bewusste Entscheidung, auch diese Nähe zuzulassen? Wir hatten im Podcast auch schon Gäste, die gesagt haben, es kann auch gefährlich werden, wenn man emotional zu nah ist.
Also ich habe nicht ohne Grund gesagt, ich bin Mensch. Wir sitzen im, wir kamen aus unseren Sessions hier vor mit und haben uns nur über KI unterhalten und Digitalisierung. Alles, was wir tun, ist People's Business. Egal, ob ich mit dem Banker spreche oder ob ich mit dem Kunden oder mit dem Lieferanten spreche, wir sind immer noch Menschen, die das Geschäft umsetzen und womit wir Geld verdienen. Mhm. Und wenn wir das außer Acht lassen, dann gibt es uns bald nicht mehr.
Aber spielt das denn in solchen Gesprächen weniger eine Rolle? Also zum Beispiel, es sind ja Themen wie Nachfolge, Generationswechsel, die euch eigentlich alle betreffen und verbinden. Also sprecht ihr eher über KI als über Nachfolge oder?
Innerhalb des Unternehmens?
Ja, oder auch hier.
Wir sprechen über beides und es ist beides sehr, sehr wichtige Themen. Und das eine kann man ja nicht vernachlässigen und sagen, das andere gibt es dadurch nicht.
Ja.
Also ich glaube schon, dass die Menschlichkeit im Unternehmertum eines der wichtigsten Dinge ist, auch sichtbar zu sein und nahbar zu sein.
Fehlt dir das manchmal in der heutigen Welt?
Ja, würde ich schon sagen. Ich finde manchmal verstecken wir uns hinter unseren Handys und hinter unseren Laptops und sprechen viel zu wenig. Und durch Gespräche, Begegnungen, das, was wir hier genau tun, können wir, glaube ich, die Welt sehr, sehr stark verändern und zwar in die positive Richtung.
Kommt zu den letzten drei Fragen, die können wir nahtlos daran andocken. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, was dich nachdrücklich begeistert hat und wo du glaubst, dass andere das Buch vielleicht auch lesen sollten?
Meine Kinder werden jetzt schwer genervt sein, weil ich jedem dieses Buch empfohlen habe und nur eines.
Wird schon gelacht.
Ich bin größter Fan von Stefan Zweig. Mhm. Stefan Zweig ist ein Historiker aus Österreich und der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Magellan, der Mann und seine Tat. Das ist entstanden 1937 bis 1939 und das ist für mich eines der erhellendsten und wichtigsten Bücher auch im unternehmerischen Kontext, weil es dort um Visionen, um Mut und Umsetzung ging. Magellan war 1521 ein portugiesischer Entdecker, der Geld eingesammelt hat bei der spanischen Königin, und um die Westroute in die Molukken anzutreten. Die Molukken sind dort, wo der Pfeffer wächst. Das sind die auf den Philippinen. Bis 1521 wurde bisher nur die Ostroute genommen, über Südafrika und über Indien. Und Magellan hatte sich auf die Fahnen geschrieben, die Westroute zu sehen, das, und wollte das beweisen. Und hat dies auch geschafft, ist in der Magellanstraße, die danach benannt wurde, natürlich in Chile oder Argentinien, in den Pazifik gestoßen und leider dann auch verstorben, aber in einer Schlacht, an einer Infektion durch einen Pfeil, konnte den Ruhm und diesen Erfolg nicht wieder nach Europa bringen. Was mir immer klar wird, Erfolg hängt nicht von der Person ab. Mhm. Trotzdem hatte Magellan Erfolg, obwohl er diese Kenntnis nicht mehr persönlich, er konnte den Ruhm nicht mehr feiern. Und das ist für uns Unternehmer, glaube ich, auch wichtig. Ob ich es bin und hoffentlich später dann die nächste Generation, es hängt nicht an mir, es hängt an einer Vision und einer wirklich stabilen DNA.
Wir nehmen das Buch mit in unserem Buchclub. Es war auf jeden Fall rezensionswürdig, deine Ausführung. vielen Dank dafür. Wir haben auch ein Buch für dich, das bekommst du gleich im Anschluss. Empfehlung von Jan Zwieter, dem Unternehmer und CEO von Feigl. Und sein Buch war Dein Hindernis ist dein Weg von Ryan Holiday. Mhm. Historisches Buch. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr spannend ist.
Ja, danke für den Lesetipp. Jetzt habe ich direkt Lust bekommen, das auch mal zu lesen bei dieser ausführlichen Beschreibung. Ich mache jetzt aber erstmal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, stell dir vor, du könntest deinem 20-jährigen Ich, der 20-jährigen Carola, einen Tipp mit auf den Weg geben. Was würdest du ihr raten?
Bleib mutig und neugierig. Mhm. Immer wieder. Ich glaube, mit 20 hat man das Selbstbewusstsein noch nicht, das Wort Mut so zu umreißen, wie vielleicht in meinem Alter jetzt. Und neugierig war ich, glaube ich, immer, aber der Mut fehlte mir damals. Und ich habe in meinem Leben einige Transformationen gemacht, die mich jetzt dazu gebracht haben, dass ich meinem 20-jährigen Ich auch wirklich meine besten Wünsche und viel Spaß wünschen kann.
Und bringt es auch Gelassenheit mit sich, dieser
total,
Mut?
Total.
Das sind für die 20-Jährigen doch schöne Aussichten.
Absolut, absolut.
Aber worauf basiert der Mut jetzt?
Der Mut basiert darauf, dass ich Erfahrung gesammelt habe, dass es immer einen Weg aus Situationen gibt und oft ist der besser als der gedachte.
Das ist ein guter Ratschlag. den man weitergeben kann. Mhm. Ich frage es, ob man es selbst erfahren muss, dass es so ist oder ob man es auch...
Ich glaube, das kann man nicht gesagt bekommen, da muss man selber durch.
Ich habe eine letzte Frage, die stellen wir jedem Gast genau so. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Ich hatte das vorhin schon erwähnt. Ich würde wahnsinnig gerne das Unternehmen mit warmer Hand in warme, gute, mannigfaltige fünfte Generation Hände geben. Und so, dass wir uns alle gut in die Augen schauen können und sagen, das haben wir gemeinschaftlich gut gemacht. Auch im Sinne der Mitarbeitenden. Gerade da.
Super, vielen Dank, liebe Carola. Schön, dass du hier auf dem Momentum bist, dir auch die Zeit nimmst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank auch von mir.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.